Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Im Zentrum heute Abend die Abstimmungen in der Schweiz. Die Ausschaffungsinitiative der SVP wird vom Volk mit knapp 53% Ja und einer Ständemehrheit angenommen. Der Gegenvorschlag hingegen wird abgelehnt. Die Steuergerechtigkeitsinitiative der SP wird mit gut 58% Nein-Stimmen und von fast allen Ständen verworfen. Echo der Zeit am Abstimmungssonntag. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Fast 53% des stimmenden Schweizer Volkes will also, dass kriminelle Ausländer und Ausländerinnen automatisch aus dem Land gewiesen werden. Das ist das zentrale Anliegen der SVP-Ausschaffungsinitiative. Das Wichtigste zu diesem Abstimmungsresultat in Kürze von Monika Zumbrunn.
Von den 26 Voll- und Halbkantonen sagen 20 Ja zur Ausschaffungsinitiative. Die klarste Zustimmung kommt aus der Zentralschweiz und dort am deutlichsten aus dem Kanton Schwyz mit 66% Ja. Aber auch das Tessin stimmt deutlich zu. Am knappsten Ja sagt der Kanton Zürich mit 50,8%. Bei der Ausschaffungsinitiative tut sich ein Röstigraben auf. Die Deutschschweiz, außer Basel-Stadt, sagt ja. Die Westschweizer Kantone hingegen lehnen die Initiative ab, mit einem Nein-Stimmenanteil zwischen 51% und 58%. Der Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament wiederum ist chancenlos, mit 54% Nein-Stimmen. Sämtliche Kantone lehnen ihn ab, damit ist es auch nicht zur Stichfrage zwischen den beiden Vorlagen gekommen. Für FDP, CVP und BDP, die sich für den Gegenvorschlag engagierten, ist das Abstimmungsresultat eine klare Niederlage. Die SVP wiederum freut sich. Nationalrat Hans Fehr:
Es ist eine große Genugtuung, dass sich diese große Arbeit gelohnt hat und dass nun künftig ganz klar ist, konsequent werden schwere Straftäter die Schweiz verlassen müssen. Das bringt mehr Sicherheit für alle.
Nun geht es an die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Zu weiteren Diskussionen führen werden Fragen, wie die entsprechenden Gesetze verfassungs- und völkerrechtlich formuliert werden können. Das Parlament hat dafür 5 Jahre Zeit.
Monika Zumbrunn. Weiter mit der zweiten Abstimmungsvorlage. Die SP wollte mit ihrer Steuergerechtigkeitsinitiative erreichen, dass in der ganzen Schweiz hohe Einkommen mit einem einheitlichen Mindestsatz besteuert werden. Sie hatte keinen Erfolg damit. 58,5% Nein-Stimmen gab es. Christian von Burg.
Angenommen wurde die SP-Steuerinitiative nur in Teilen der Westschweiz und im Kanton Basel-Stadt. Sonst fand das Volksbegehren keine Mehrheiten. Deutlich Nein sagt die Ostschweiz. Noch deutlicher ist es in der Zentralschweiz. Dort liegt der Nein-Anteil bei bis zu 80%. Die Initianten zeigen sich enttäuscht über die deutliche Niederlage. Dies, auch weil Umfragen einige Wochen vor der Abstimmung noch auf ein Ja hingedeutet hatten. Einen wichtigen Grund für das Nein sehen die Initianten in der groß angelegten Kampagne der Gegner unter Federführung des Wirtschaftsdachverbandes Economy Suisse. Die bürgerlichen Gegner der Steuergerechtigkeitsinitiative dagegen sind sehr erfreut über den Ausgang der Abstimmung. So bleibe der Steuerwettbewerb als wichtiger Standortfaktor für die Schweiz gewahrt. Schweizerinnen und Schweizer wollten nicht, dass die Kantone ihre Autonomie in Steuerfragen verlieren. Es gibt jedoch auch im bürgerlichen Lager Politiker, die jetzt gewisse Spielregeln für den Steuerwettbewerb wollen.
Christian von Burg. Die Stimmbeteiligung lag bei 53%. Wir schauen den Abstimmungssonntag später in der Sendung noch sehr viel genauer an. Zu hören sind dann unter anderem die beiden Bundesrätinnen Simonetta Sommaruga und Evelyn Wittmer-Schlumpf. Weitere Abstimmungsresultate aus Kantonen und Gemeinden sowie weitere News aus der ganzen Welt jetzt im Nachrichtenüberblick mit Simon Loi.
Der Kanton Schaffhausen tritt nicht aus dem Harmos-Schulkonkordat aus. Die Stimmenden lehnten die SVP-Initiative knapp ab und folgten damit der Regierung und dem Parlament. Schaffhausen war vor 3 Jahren als erster Kanton Harmos beigetreten. Die CVP hat ihren freigewordenen Sitz im St. Galler Regierungsrat verteidigt. Der 42-jährige Benedikt Würth distanzierte seinen Herausforderer von der SVP, Herbert Huser, klar. Würth, heute Stadtpräsident von Rapperswil-Jona, ersetzt in der Regierung seinen Parteikollegen Josef Keller. Die Stadt St. Gallen baut für rund 160 Millionen Franken ein Erdwärmekraftwerk. Die große Investition stieß mit über 80% Ja-Stimmen auf überwältigende Zustimmung. Abgelehnt wurde eine Initiative, welche verlangte, dass St. Gallen keine Atomstromverträge verlängern oder neu abschließen dürfte. Angenommen wurde der Gegenvorschlag des Stadtparlaments für einen Atomausstieg in 40 Jahren, allerdings nur, wenn die Versorgungssicherheit gewahrt ist. Die Stadt Bern verzichtet spätestens in 30 Jahren vollständig auf Strom aus Atomkraftwerken. Die Stimmenden haben sich für den Gegenvorschlag der Stadtregierung entschieden. Die linksgrüne Initiative sah einen Atomausstieg bis in 20 Jahren vor. In Basel-Stadt muss der motorisierte Individualverkehr bis in 10 Jahren um 10% zurückgehen. Angenommen wurde der Gegenvorschlag der Regierung. Die Initiative der Umweltorganisation Umverkehr wurde verworfen. Die Initiative verlangte weit mehr Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr in Basel-Stadt. Die Stadt Zürcher haben die beiden Vorlagen für ein Tram auf der Hardbrücke und der Rosengartenstraße klar abgelehnt. Umstritten waren die Vorlagen, weil sie keine Alternativen für den Autoverkehr vorsahen. Die Tessiner Stimmenden haben es abgelehnt, einen Leistungslohn für Lehrer einzuführen. Mit einem neuen Modell hätte statt des Dienstalters die Leistung lohnwirksam sein sollen. Im Kanton Genf haben die Stimmenden längere Ladenöffnungszeiten abgelehnt. Sie haben sich auch gegen Sonntagsverkäufe ausgesprochen. Die Vorlage wollte die Öffnungszeiten um eine Stunde verlängern. Bei den Wahlen um das Bieler Stadtpräsidium ist ein zweiter Wahlgang nötig. Am 19. Dezember stehen sich dann der Sozialdemokrat Erich Fehr und die grüne Gemeinderätin Barbara Schwickert gegenüber, die heute nur 71 Stimmen weniger als Fehr machte. Eine Meldung aus dem Ausland: Im deutschen Stadtstaat Hamburg haben die Grünen das Regierungsbündnis mit der CDU beendet. Die erste Koalition zwischen Grünen und Christlichdemokraten auf Länderebene endet nach 2,5 Jahren. Die beiden Parteien haben unterschiedliche Auffassungen bei Großprojekten wie dem Bau eines Kohlekraftwerkes und bei der Vertiefung der Fahrrinne in der Elbe. Viel Sport am heutigen ersten Advent. Bert Sprecher fasst das Wichtigste nun zusammen.
Wir beginnen mit Tennis und dem Blick nach London, wo das Finalspiel der Tennisweltmeisterschaft vor rund 20 Minuten begann. Roger Federer und Rafael Nadal liefern sich bis jetzt eine ausgeglichene Partie. Im ersten Satz steht es 3:3 unentschieden. Ski Alpin: Im amerikanischen Aspen fahren die Frauen einen Slalom. Es führt nach dem ersten Lauf die Schwedin Maria Pietila Holmer vor der Österreicherin Nicole Hosp und der Slowenin Tina Maze. Beste Schweizerin ist im Moment Denise Feierabend auf Rang 27. Und in Lake Louise wurde in diesen Minuten ein Super-G der Männer gestartet. Es führt im Moment nach 4 Fahren im Ziel der Schweizer Patrick Küng vor dem Österreicher Gregor Streitberger und dem US-Amerikaner Ted Ligety. Fußball: Neuenburg Samax unterliegt Basel mit 1:2. St. Gallen verliert gegen Zürich mit 0:3 und die Berner Young Boys gewinnen gegen Sion mit 2:1. Damit kam es zu einem Zusammenschluss an der Spitze. Luzern, Basel und Zürich alle punktgleich auf den Rängen 1-3. Eishockey: 2 Partien wurden heute gespielt. Bern gewinnt gegen die ZSC Lions mit 6:3 und Lieder Kloten bezwingt Biel mit 5:2. Ski Nordisch: 2 Schweizer Erfolgsmeldungen gab es aus dem finnischen Kuusamo. Langläufler Dario Colonia belegt beim Weltcuprennen über 15 Kilometer in der freien Technik hinter dem Russen Alexander Lekov den 2. Platz. Und Skispringer Simon Ammann springt ebenfalls aufs Podest. Hinter den beiden Österreichern Andreas Kofler und Thomas Morgenstern wird der Toggenburger 3.
Zum Wetter: Am Abend und in der Nacht beginnt es wieder zu schneien. Auch morgen Vormittag fällt zeitweise Schnee. Am Nachmittag lockern sich die Wolken von Westen her auf und vor allem in der Romandie gibt es längere sonnige Abschnitte. Im Süden setzt morgen Nordwind ein und es wird besonders im Tessin immer sonniger. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 0, im Süden bei 8 Grad. Am Dienstag hat es über dem Mittelland zunächst Nebel- und Hochnebelfelder, sonst ist es sonnig. Im Süden und Westen werden die Wolken im Laufe des Tages wieder dichter. Im Norden zeigt das Thermometer knapp 0, im Süden etwa 5 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Eine Reihe von Fragen zum Abstimmungssonntag beschäftigen uns in den nächsten etwa 30 Minuten. Das Ja zur Ausschaffungsinitiative. Wie setzt man es um? Wie wertet die SVP ihren neuerlichen Erfolg? Und was sagt die neue Justizministerin Simonetta Sommaruga dazu? Dann das Nein zur Steuergerechtigkeitsinitiative. Wie viel Bewegung bringt es in die künftige Steuerpolitik der Schweiz? Und dann auch noch in der Sendung Fragen nach Brüssel. Wie sieht der Rettungsschirm der Euro-Länder für Irland aus? Informationen werden noch heute Abend erwartet. Das Ja zur Ausschaffungsinitiative der SVP kam nicht unerwartet. Der Gegenvorschlag des Parlaments fand keine Zustimmung. Wie wertet die neue Justizministerin diesen Ausgang? Philipp Burkhardt hat mit Simonetta Sommaruga gesprochen.
Frau Bundesrätin Sommaruga, es war eigentlich die Taktik des Gegenvorschlages, sozusagen die Initiative auszubremsen. Das ist jetzt nicht aufgegangen. Hätten nicht die Gegner lieber auf diesen Gegenvorschlag verzichtet?
Ich glaube nicht, dass wir heute darüber spekulieren sollen, was man hätte tun sollen oder können, sondern wir haben heute das Resultat einer Mehrheit der Bevölkerung, die diese Ausschaffungsinitiative angenommen hat. Ich glaube, es ging auch nie um Taktik im Parlament und im Bundesrat, sondern man wollte der Bevölkerung eine Alternative ermöglichen, einen alternativen Vorschlag. Dieser ist jetzt ganz offensichtlich nicht angekommen und jetzt geht es darum, die Initiative umzusetzen.
Hat der Alternativvorschlag nicht sogar geholfen, der Initiative? Man hat ja das Signal gegeben, da muss etwas gehen im Ausschaffungsbereich und das Volk hat sich lieber für das Original entschieden.
Ich kann heute nicht analysieren, was die Bevölkerung über den Gegenentwurf und über die Ausschaffungsinitiative genau gedacht hat. Aber ich stelle einfach fest, dass die Ausschaffungsinitiative natürlich allein durch den Titel, der besagt, worum es geht, vielleicht mehr überzeugt hat. Es war eine anspruchsvolle Abstimmung mit zwei Verfassungstexten, mit relativ komplexen Verfassungstexten, noch mit einer Stichfrage. Aber jetzt hat die Bevölkerung entschieden und ich möchte lieber nicht zurückspekulieren, sondern in die Zukunft schauen und gemeinsam mit den Mitgliedern des Initiativkomitees jetzt an die Umsetzung dieser Vorlage gehen.
Es heißt ja, die Tatbestände können oder müssen sogar näher umschrieben werden. Wo setzen Sie die Hürde an? Ab wann wird jetzt ausgeschafft?
Es geht jetzt nicht darum, dass ich festlege, wo die Hürde ist, sondern dass diese Arbeitsgruppe, das sind die Mitglieder des Initiativkomitees zusammen mit den Behörden von Bund und Kantonen, diese Umsetzungsmöglichkeiten ausloten. Sie sind sich bewusst, das hat der Bundesrat im Vorfeld der Abstimmung gesagt, es gibt Schwierigkeiten mit der Bundesverfassung, mit den internationalen Verträgen zum Teil, die die Schweiz mit anderen Ländern abgeschlossen hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man im Gespräch jetzt aufeinander zugeht und die Mitglieder des Initiativkomitees haben doch auch im Voraus gesagt, dass sie bereit sind, diese Initiative mit Augenmaß umzusetzen und Leute nicht wegen absoluten Bagatellen ausschaffen wollen.
Das heißt, Sie erwarten von der SVP, dass sie wirklich Bagatelldelikte ausnimmt?
Ich erwarte vom Initiativkomitee in erster Linie, dass sie jetzt konstruktiv mitarbeiten, ihre Vorstellungen präzisieren, aber gleichzeitig auch helfen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, auch im Rahmen unserer Rechtstradition bleiben und eine Umsetzungsgesetzgebung machen, die ich dann auch dem Parlament und dem Bundesrat unterbreiten kann, weil das letzte Wort hat das Parlament.
Die Widersprüche zu Verfassung und internationalen Verträgen wollen Sie mildern oder gar auflösen, haben Sie gesagt. Aber geht das überhaupt? Weil vor der Abstimmung hat man immer das Gegenteil behauptet.
Ich habe gesagt, es ist das Ziel, diese Widersprüche zu mildern oder, wenn möglich, aufzulösen. Inwiefern das möglich ist, wie gut das möglich ist, das wird jetzt diese Arbeitsgruppe herausfinden müssen und mir dann ihre Resultate präsentieren. Sobald wie möglich.
Bundesrätin Sommaruga nach dem Ja zur Ausschaffungsinitiative. Die SVP hat also diese Abstimmung gewonnen. Dominik Meyer war in Bern dabei, als der Erfolg für die Partei feststand.
Keine Jubelfeier, keine Champagnerlaune, keine triumphalen Gesten. Die SVP feiert ihren Sieg überraschend nüchtern in einem ebenso nüchternen Hotelsaal. Rund 30 SVP-Anhänger sind gekommen, darunter viele Junge. Da sitzen sie beim Kaffee, rufen am Laptop die neuesten Resultate ab und hören Adrian Amstutz zu, dem SVP-Vizepräsidenten, der nicht jubelt, sondern warnt, der Abstimmungssieg sei erst ein Schritt.
Und darum werden wir nicht in Freudentränen ausbrechen und wir werden auch nicht jubeln wie die Linken bei der Abwahl von Bundesrat Blocher, sondern wir nehmen diesen Auftrag des Volkes ernst.
Der Auftrag, das ist das Vokabular von Parteistratege Christoph Blocher. Für SVP-Nationalrat Hans Kaufmann heißt dieser Auftrag, die Ausschaffungsinitiative 1:1 umsetzen.
Ich sehe nicht ein, warum man hier Kompromisse machen soll.
Denn eine Siegerin macht keine Kompromisse, auch nicht, wenn es Schwierigkeiten gibt mit dem Völkerrecht. Frauen und Männer der harten Linie sprechen hier an der Abstimmungsfeier.
Jetzt müssen wir dafür sorgen, und das heißt eben wieder Kampf, dass auch die Glaspolitik diesen Volkswillen respektiert,
sagt SVP-Nationalrat Ulrich Schlür. Jeder Einbruch zum Beispiel, auch wenn es nur ein Kioskeinbruch sei, müsse zur Ausschaffung führen. Die Initiative sei zwar offen formuliert, das Parlament kann die Tatbestände, Zitat, näher umschreiben oder ergänzen. Doch das, sagt Ulrich Schlür, bringe keinen Spielraum für eine mildere Gangart bei kleineren, bei Bagatelldelikten.
Wir haben das offen formuliert, um zukünftige Verbrechensformen, an die man vielleicht heute nicht denkt, auch erfassen zu können, aber sicher nicht, um deren Preis zu geben gegenüber dem, was wir jetzt erreicht haben.
Es ist ein Abwesender, der mildere Töne anschlägt. Am Telefon sagt SVP-Nationalrat Oskar Freisinger, was so niemand sagt an der Abstimmungsfeier, dass es eben doch Kompromisse geben könnte. Ausweisung nicht bei jedem kleineren Delikt.
Es ist auch nicht der Wille des Volkes, jemanden rauszuwerfen, weil er irgendwo in einem Kiosk eine Scheibe eingeschlagen hat und ein paar Kaugummis gestohlen hat, also bitte.
Doch Freisinger steht vorerst alleine da. Hart sein, durchgreifen, den Volkswillen nicht verwässern, heißt es bei der SVP. Jetzt, wo das Parlament den Spagat machen muss zwischen dem Initiativtext auf der einen, dem Völkerrecht, dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit auch auf der anderen Seite. SVP-Vizepräsident Adrian Amstutz verlangt, dass Justizministerin Simonetta Sommaruga bis zum Sommer zeige, wie sich die Ausschaffungsinitiative buchstabengetreu umsetzen lasse.
Diese Initiative kann rasch umgesetzt werden und der Volksauftrag scheint klar zu sein.
Wieder der Auftrag. Und zum Schluss spenden die SVP-Anhänger ihrem Vizepräsidenten, nüchtern zwar, aber doch noch, einen kleinen Applaus.
Ein Bericht von Dominik Meyer. Das Parlament steht nun vor einer heiklen Aufgabe. Es muss die Ausschaffungsinitiative in ein Gesetz umgießen. Nicht alle in der SVP schlagen dabei die ganz harten Töne an. Was wollen die anderen Parteien, Caroline Arn?
Die Botschaft sei angekommen, sagt FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli. Die Praxis gegenüber ausländischen Kriminellen müsse verschärft werden. Die konkrete Umsetzung stellt sich Pelli so vor.
Man wird etwas mehr Automatismus und etwas weniger Rücksicht auf die persönliche Situation der Kriminellen.
Als dies heute der Fall ist und als dies der Gegenvorschlag wollte. Doch die Umsetzung werde schwierig, denn der Initiativtext stehe in Konflikt mit dem Völkerrecht und dem Verfassungsrecht, beispielsweise wenn Personen wegen Bagatelldelikten ausgeschafft würden oder wenn es keine Einzelfallprüfung gäbe. Und sie provoziert möglicherweise auch das Ausland. Trotzdem sei sie nicht vergleichbar mit der Minarett-Initiative, sagt Belli.
Ich glaube, die Minarett-Initiative war viel mehr problematisch für den Ausland als diese, weil dort gab es ein Problem Religionsfreiheit, der etwas anderes ist als Kriminalität-Tolerierung.
Weniger einfach sieht es aus der Sicht der SP aus. Parteipräsident Christian Löffra sieht massive Probleme auf das Parlament zukommen.
Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, wir haben es immer wieder gesagt. Und die Verantwortung tragen jetzt ganz klar die Initianten, die Leute, die diesen Text vorgeschlagen haben.
Auch FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen will die SVP in die Pflicht nehmen.
Ich erwarte mir von der SVP jetzt insbesondere, dass man von Extremforderungen abrückt, dass man eine völkerrechtlich konforme Lösung hat und eine Lösung hat im Gesetz nachher, wo auch die bilateralen Verträge respektiert werden.
Konkrete Vorstellungen zur Umsetzung hat CVP-Nationalrat Gerhard Pfister, beispielsweise beim Sozialhilfemissbrauch.
In der Initiative steht Sozialhilfebetrug. Das ist kein rechtlicher Begriff, kein genauer rechtlicher Begriff. Man muss jetzt sagen, was ist Sozialhilfebetrug und man muss entscheiden, ist ein Sozialhilfebetrug von 50 Franken auch schon, führt er auch schon automatisch zur Ausschaffung, ja oder nein.
Pfister äußert, was andernorts angetönt wird. Am Schluss werde dem Parlament wohl nichts anderes übrig bleiben, als sich doch am Strafmaß zu orientieren.
Und dann bin ich der Überzeugung, dass die Umsetzung auf Gesetzesebene ziemlich nahe dem kommen wird, was der Gegenvorschlag vorgeschlagen hat, mit Ausnahme des Integrationsartikels.
Die Ausarbeitung der Ausschaffungsinitiative wird also die Knacknuss sein. Und in diesem Punkt sind sich alle einig, es wird ein zähes Ringen geben. Dies bestätigen nicht nur die Politiker, sondern auch die Fachleute. Rechtsprofessor Thomas Gechter.
Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen überhaupt, vor der das Parlament stehen wird. Es hat sehr unterschiedliche Delikte, die genannt sind, und nicht alle sind gleich gefährlich für die Bevölkerung. Mit anderen Worten, das wird sehr schwierig werden, das umzusetzen.
Rechtsprofessor Bernhard Waldmann ist da weniger bekümmert. Für ihn lässt die Initiative genügend Spielraum.
Um eben so umzusetzen, dass man völkerrechtskonform später die Bestimmungen anwenden kann und dass man auch dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, wie es in der Verfassung festgehalten ist, Rechnung tragen kann.
Bis die Ausschaffungsinitiative also eine gesetzliche Grundlage hat, wird es dauern.
Umsetzungsfragen zur Ausschaffungsinitiative, das war der Bericht von Caroline Arn. Die Schweiz soll also laut Initiativtext eine harte Ausschaffungspraxis erhalten, wie sie weiterum kein anderes Land kennt. Dazu der Kommentar jetzt von Inlandschef Lukas Schmutz.
Vor einem Jahr die Minarett-Initiative, heute die Ausschaffungsinitiative. Innert Jahresfrist gelang es der Schweizerischen Volkspartei ohne Unterstützung irgendeiner anderen politischen Kraft, eine Mehrheit für eine Volksinitiative zu gewinnen. Also eine Wählerschaft anzusprechen, die weit, weit über die eigene Stammwählerschaft hinausgeht, in die politische Mitte bis hin nach links. War vor einem Jahr das Erstaunen über das Ergebnis noch groß, ist diesmal eigentlich niemand mehr groß erstaunt. Denn die Rezeptlosigkeit der Gegnerschaft war schon vor dem Abstimmungstag offensichtlich. Der Gegenvorschlag war eine Panikreaktion auf die Minarett-Abstimmung. Schnell, schnell wurde versucht, erstens die völkerrechtlichen Bedenken und die Fragen der Umsetzbarkeit diesmal differenzierter und präziser als die Initiative zu fassen. Und zweitens versuchte man mit dem Integrationsartikel die Linke mit ins Boot zu holen. Doch dabei war zu offensichtlich, dass es nur darum ging, die SVP an einem weiteren Erfolg zu hindern. Die Parteien fanden keine gemeinsame Sprache. Ihre Argumente waren vielleicht differenzierter, rechtsstaatlich unbedenklicher als die Initiative, aber zu diffus und zu unklar, um auf das zu reagieren, was bei diesen Fragen entscheidend ist. Im Umgang mit ausländischen Mitbewohnern des Landes rumort nämlich ein Unbehagen, das angesprochen werden will. Es muss darüber offen gestritten werden. Es braucht ein spürbares Ringen, auch eine lebendige eigene Auseinandersetzung um diese Fragen in den Parteien selbst. Nicht nur einen abwehrenden Diskurs gegenüber der SVP. Doch die Mitteparteien scheinen stattdessen voll damit beschäftigt, sich gegen den Wählerschwund zu stemmen, und die SP, der die Wähler auch davonlaufen, besinnt sich ausgerechnet jetzt auf ein Programm aus der ideologischen Vergangenheit. Und alle sind keine wirklichen Volksparteien mehr. Es gibt auch im übertragenen Sinn nur noch eine Schweizer Volkspartei, die SVP. Eine Partei, die viele Fähigkeiten hat. Klar strukturiert, stark im Mobilisieren, klare Sprache. Und dass diese SVP zu all dem noch die kühle Bereitschaft hat, die Unsicherheiten im Umgang mit dem Fremden im Land zu schüren, ohne ernsthaften Widerstand fürchten zu müssen, das zeigt die Schwäche der Gegner in ihrer ganzen politischen Tragweite. Sie ist ein Jahr vor der Parlamentswahl Ausdruck einer problematischen Schieflage in der aktuellen politischen Landschaft der Schweiz.
Zur zweiten Vorlage dieses Abstimmungssonntags, der Steuergerechtigkeitsinitiative der SP. Die Idee, allen Kantonen Mindeststeuersätze für Reiche vorzuschreiben, ist gescheitert. Inlandredaktor Oliver Washington hat mit der neuen Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf über das Resultat gesprochen.
Die SP sagt, die Millionenkampagne der Economy Suisse hätte den Abstimmungskampf übermäßig beeinflusst. Gilt also, regiert die Demokratie.
Die SP sagt, dass in diesem Fall der Steuergerechtigkeitsinitiative, andere sagen, dass im Fall der anderen Initiative. Ich denke, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind durchaus in der Lage, differenziert zu urteilen. Was sicher richtig ist, es ist ein relativ kompliziertes Abstimmungsverfahren gewesen, sowohl bei der Ausschaffungsinitiative als dann auch die Fragestellung bei der Steuergerechtigkeitsinitiative. Und insofern denke ich nicht einmal, dass man mit finanzielle Mitteln sehr viel beeinflusst hat. Wir haben im Übrigen ja auch die Nein-Kampagne, wenn Sie das so wollen, aus politischen Gründen etwas anders argumentiert, als von der Economy Suisse her das argumentiert wurde.
Aber die Economy Suisse hätte wohl nicht so viel Geld ausgegeben, wenn sie nicht davon ausgegangen wäre, dass sie damit etwas bewirken kann.
Das ist sicher so, dass man nicht Geld investiert, vor allem nicht die Wirtschaftsverbände, wenn man nicht davon ausgeht, dass es zum Ziele führt.
Braucht es hier Korrekturen?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann und auch nicht beantworten will, aber es ist eine Frage, mit der sich sicher auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auseinandersetzen werden.
Was sagen Sie den 42% der Schweizerinnen und Schweizern, die sich daran stören, dass jemand, der viel verdient im Kanton Schweiz, erheblich weniger Steuern bezahlt als im Kanton Jura?
Das ist unser Steuerföderalismus. Man kann dazu auch sagen, dass unterschiedliche Lasten auch anfallen in den Kantonen, die Aufgaben auch unterschiedlich angenommen werden. Wenn Sie zwei Extreme der Kantone bringen, dann müssen Sie hier auch schauen, wie weit die NFA, also der neue Finanzausgleich, gewirkt hat. Und der hat immerhin dazu geführt, dass auch der Kanton Jura jetzt einen Handlungsspielraum hat, den er ohne diesen neuen Finanzausgleich mit den Mitteln aus den starken Kantonen nicht hätte. Also wichtig ist es meines Erachtens, dass wir starke Kantone haben, dass wir aber die schwachen Kantone oder die schwächeren, ressourcenschwächeren Kantone nicht noch schwächer werden lassen. Also dass der Ausgleich so funktioniert, dass alle in einer Bandbreite ihre Aufgaben gut erfüllen können.
Aber sind diese 42% auch ein Zeichen dafür, dass der Steuerwettbewerb eingeschränkt werden sollte?
Ich habe immer die Auffassung vertreten, dass es nicht darum geht, im Bereich Steuerwettbewerb, also kantonale Steuerautonomie, etwas zu machen, dass es aber wichtig ist, dass man im Bereich neuer Finanzausgleich die Instrumente so legt, dass sie wirksam sind, dass die Schere zwischen den ressourcenstarken und ressourcenschwachen Kantonen nicht noch weiter auseinandergeht.
Also keine Korrekturen beim Steuerwettbewerb?
Das hat das Volk ja heute entschieden, dass man auch nicht in der obersten Einkommens- und Vermögensklasse etwas im Bereich Tarife machen will. Aber ich denke, gerade auch diese 40% der zustimmenden Bevölkerung zeigen, dass man sich durchaus bewusst ist, dass ein Ausgleich, ein wirksamer Ausgleich stattfinden muss in einem Land wie der Schweiz.
Und dieser Ausgleich, soll dieser optimiert werden?
Ich denke schon, es gibt durchaus noch Ansatzpunkte, um den Ausgleich zu optimieren. Beispielsweise beim interkantonalen Lastenausgleich, wo es darum geht, dass man Lasten, die ein Kanton hat und von denen auch andere Kantone profitieren, besser abgelten kann. Oder die Frage, was wird in den Ressourcenteil hineingerechnet, beispielsweise die Einkommen der Grenzgänger, wo wir bereits Korrekturen vorgenommen haben. Ich denke, man kann diesen Ausgleich tatsächlich noch verstärken.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, befragt von Oliver Washington. Eine deutliche Mehrheit der Stimmenden hat der Steuergerechtigkeitsinitiative der SP also eine Absage erteilt. Trotzdem will die SP am Thema dranbleiben. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher mit Reaktionen.
Mit der Steuergerechtigkeitsinitiative hat die SP nicht ins Ziel getroffen, aber sie hat heute nur einen Pfeil verschossen. In ihrem Köcher hat sie noch weitere schussbereit. Die SP habe nun eines zu tun, sagt Nationalrat Hans-Jürg Fehe.
Aus einer, sag jetzt einmal, ehrenvollen Niederlage, das was die Schweizer Fußballer normalerweise auch erleben, aus einer ehrenvollen Niederlage nachher noch so viel politisches Kapital wie möglich zu schlagen.
Das heißt, die SP will auch nach dem Nein versuchen, dem Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen Grenzen zu setzen. Im Vordergrund steht eine Verfeinerung des Finanzausgleichs zwischen reichen und ärmeren Kantonen. Schon im nächsten Jahr werde die SP versuchen, da Erfolge zu erzielen, sagt SP-Nationalrätin Margret Kiene-Nellen.
Wir werden sehr wohl daran arbeiten, dass vor allem die Nehmerkantone nicht die Gelder aus Baselstadt und anderen Geberkantonen weiter einsetzen dürfen fürs Steuerdumping.
Die SP habe die Quittung für ihre Kampagne erhalten, frohlockt Gerold Bührer, Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse.
Die SP muss sich selbst fragen, ob sie in Zukunft solche Abstimmungsfragen nur auf der Basis von Neid und Missgunst führen wird und sachlichen Argumenten immer ausweicht.
Die Kantone sollen die Steuerautonomie behalten, der Mittelstand nicht weiter belastet werden. Diese Argumente haben heute überzeugt. In einem Punkt aber haben die Initianten das Ziel nicht verfehlt. Bürgerliche haben im Abstimmungskampf erklärt, man müsse die Spielregeln beim Finanzausgleich überdenken. Das sagt beispielsweise SVP-Ständerat Hannes Germann. Er habe auch nichts dagegen, dass sich die Kantone überlegten, wie hoch die Differenz bei der Besteuerung unter den Kantonen maximal sein solle.
Ich bin für Verbesserungen am System durchaus offen und zu haben, aber es darf nicht noch zu höheren Steuern in der Gesamtsumme führen, sonst schalten wir auf stur.
Und so Hannes Germann, der Bund solle gefälligst die Finger lassen von der Steuerhoheit der Kantone und Gemeinden. Worte, die Christian Wanner, Präsident der kantonalen Finanzdirektoren, gerne hört.
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollen auch künftig selber sagen, wer wie viele Steuern zu bezahlen hat.
Die SP hat neben dem Finanzausgleich noch weitere Ideen auf Lager. Sie will allenfalls eine nationale Erbschaftssteuer einführen und die Pauschalbesteuerung für Ausländer national verbieten, ob sie nun Schumacher, Vettel oder Turner heißen. Da stößt die SP bei einigen auf offene Ohren. CVP-Präsident Christoph Darbele beispielsweise ist diskussionsbereit.
Es gibt Handlungsbedarf in einem Fall. Pauschalbesteuerung, also dass man den Sockel etwas höher setzt. Also es war schon so, dass es Missbräuche gegeben hat und da müssen wir handeln.
Der Kanton Zürich hat eine entsprechende Initiative im vergangenen Jahr angenommen. Bern will morgen einen Vorstoß in diese Richtung tun.
Soweit Geraldine Eicher. Noch vor nur gerade 5 Wochen bei der ersten GFS-Umfrage wollten noch 58% der Stimmenden Ja sagen zur Steuerinitiative. Jetzt haben wir ziemlich genau das umgekehrte Resultat, gut 58% Nein. Wie ist es in so kurzer Zeit zu dieser Spitzkehre gekommen? Das habe ich unseren Inlandredaktor Elmar Blotzer gefragt.
Ja, grundsätzlich war ja das Anliegen der Steuergerechtigkeitsinitiative populär, deshalb auch die damaligen Umfragewerte. Aber je länger der Abstimmungskampf dauerte, desto größer wurde die Ablehnung. Auf der einen Seite war es so, dass in der Schlussphase die Gegner der Steuergerechtigkeitsinitiative, angeführt von den Wirtschaftsverbänden, eine sehr große Nein-Kampagne geführt haben. Aber ich denke, es gab für die heutige Ablehnung auch inhaltliche Ängste und inhaltliche Gründe, vor allem eben die Befürchtung, dass die Steuergerechtigkeitsinitiative negative Auswirkungen haben könnte.
Und doch, trotz dieses großen Engagements der Wirtschaft in den letzten paar Wochen, gab es 42% Ja für das Anliegen der SP. Das ist eigentlich beachtlich gemessen am Wähleranteil dieser Partei. Und sie hatte auch das geschlossene bürgerliche Lager gegen sich. Und es ist auch so dann, dass die SP von einem Achtungserfolg redet jetzt. Wie werten Sie diese 42%?
Es ist klar und verständlich, dass jede Partei versucht, aus einem Abstimmungsresultat das Beste herauszuschälen. Aber dennoch, ich denke, die SP kann nicht zufrieden sein mit diesem Abstimmungsresultat. Und ich denke, dass die SP-Politikerinnen und Politiker auch mehr erwartet hätten. Und gerade weil eben das Grundanliegen der Initiative ja durchaus auf Sympathien stieß. Und wenn man sich jetzt eben das Ergebnis anschaut, 42% Ja-Stimmen zu 58% Nein-Stimmen, das ist doch ein großer Unterschied.
Schauen wir die Hauptargumente, die Gegenargumente der Bürgerlichen und der Wirtschaft ein bisschen genauer an, mit denen da gefochten wurde. Da hieß es, der Föderalismus nehme Schaden, dann der Steuerwettbewerb als wichtiger Standortfaktor für die Schweiz gehe verloren und auch der Mittelstand werde höhere Steuern bezahlen müssen und nicht nur Reiche. Lassen wir es mal bei diesen 3 Argumenten. Was hat da den Ausschlag gegeben, am meisten gezählt?
Ich glaube, die Kernfrage war, trifft diese Steuergerechtigkeitsinitiative wirklich nur die Reichsten oder sind direkt oder indirekt auch andere Teile der Bevölkerung betroffen? Das war ja auch während des Abstimmungskampfes die große Streitfrage und wie man jetzt sieht, haben die Gegner der Initiative diese Frage für sich entschieden. Viele Schweizerinnen und Schweizer hatten offenbar die Befürchtung, dass letztlich auch die Mittelschicht oder KMUs von Steuererhöhungen betroffen sind und eben nicht nur die reichsten Schweizer. Oder es gab auch die Befürchtung, dass durch eine Einschränkung des Steuerwettbewerbs eben der Wirtschaftsstandort Schweiz generell geschwächt wird, zum Schaden des ganzen Landes.
Ja, und vorher Evelyn Widmer-Schlumpf gehört, die neue Finanzministerin. Sie scheint es nicht gerade groß zu drängen, jetzt da nach einer Kurskorrektur in der Steuerpolitik. Wir haben aber andererseits im Abstimmungskampf die bürgerlichen Gegner der Initiative gehört, die haben gewisse Versprechungen gemacht, dass dann nach der Abstimmung Handlungsbedarf da sei. Was erwarten Sie, wie schnell kommt was?
Das Thema ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch. Auf der einen Seite geht es ja da um den NFA, den interkantonalen Finanzausgleich, den Evelyn Wittmer-Schlumpf ja auch angesprochen hat. Dieser Ausgleich oder dieses Instrument soll eben für einen Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kantonen sorgen. Aber es gibt Kritik daran, zum Beispiel Kritik von der Zürcher Kantonsregierung, die sagt, dass der Kanton Zürich als städtischer Kanton, als Kanton mit vielen Zentrumslasten zu viel da einzahlen muss und dass auf der anderen Seite kleinere Kantone überproportional profitieren. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass ein Thema wie die Pauschalbesteuerung wieder in die Diskussion kommen wird. Da gibt es ja auch einige Bürgerliche, die da gewisse Grenzen festlegen wollen. Die Diskussion um diese Themen, die geht auf jeden Fall weiter. Was denn politisch konkret passieren wird, das ist eine offene Frage.
Ich möchte noch kurz einen Blick machen auf die Rolle der Wirtschaft an diesem Abstimmungssonntag. Sie hat sich ja mächtig ins Zeug gelegt gegen eben diese Steuerinitiative. Hat das der anderen Vorlage, eben der SVP-Ausschaffungsinitiative, die angenommen wurde, genützt, weil sich die Wirtschaft eben dort sehr stark zurückgehalten hat?
Diese Befürchtung gab es ja schon während des Abstimmungskampfes. Die bürgerlichen Mitteparteien haben ja von Economy Suisse eigentlich erwartet, dass sie sich auch bei der Ausschaffungsinitiative engagiert, was sie dann ja nicht getan hat. Und wenn man heute das Ergebnis anschaut, dann könnte man durchaus sagen, dass diese Kritik berechtigt war. Auf der anderen Seite war es halt so, dass Economy Suisse die ganze Energie in den Kampf gegen diese Steuergerechtigkeitsinitiative setzte. Sie wollte da nichts aufs Spiel setzen. Und was auch noch dazu kommt, die SP hat während der heißen Phase des Abstimmungskampfes vor allem über den Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative gestritten und eben nicht für die eigene Steuergerechtigkeitsinitiative gekämpft. Und auch das hatte Folgen.
Die Einschätzung von Inlandredaktor Elmar Plotzer. Mehr vom Abstimmungssonntag dann gegen Schluss der Sendung mit Resultaten aus Kantonen und Gemeinden. Weiter geht es jetzt in Brüssel. Dort ringt die EU einmal mehr um eine Lösung der Euro-Krise. Es geht im Wesentlichen um zwei Punkte. Erstens das Irland-Hilfspaket und zweitens um ein permanentes Sicherheitsnetz für künftige Fälle von Euro-Staaten am Rande des Bankrotts. Ich bin jetzt verbunden mit Urs Bruderer, unserem Korrespondenten in Brüssel. Guten Abend, Herr Bruderer.
Guten Abend, Herr Ineichen.
Offenbar sind in diesen Minuten oder vor wenigen Minuten Informationen bekannt geworden über die Irlandhilfe. Was wissen Sie?
Genau, es wird immer noch informiert, aber die Facts sind jetzt bekannt. Irland soll tatsächlich die 85 Milliarden Euro Hilfe bekommen, von denen man schon länger spricht. Allerdings sind in diesen 85 Milliarden Euro auch 17,5 Milliarden Euro eingerechnet, die Irland selbst aufbringen muss. Das ist gewissermaßen der Notgroschen, der in Irland zu guten Zeiten angespart wurde für die staatliche Pensionsreserve. Bleiben also noch 67,5 Milliarden Euro, die für Irland bereitstehen, zu einem Drittel vom IWF und zu zwei Drittel von der EU-Kommission und den Euro-Ländern.
Viel diskutiert und auch von großer Bedeutung natürlich der Zinssatz, die Zinsen, die Irland bezahlen muss für diese Kredite. Was weiß man dazu?
Genau, Sie sagen es, da wurde viel darüber spekuliert. Diese Zahl wurde uns heute Abend noch nicht genannt. Und das ist eine heiße Zahl. Also in Irland gab es das Gerücht, dass Irland bis zu 6,7% Zinsen bezahlen müsste. Das wäre sehr viel, das wäre vor allem sehr viel mehr als Griechenland für seine Hilfsmilliarden bezahlen muss. Und ich nehme an, dass diese Zahl noch gedrückt werden muss, aber offenbar ist man sich da heute noch nicht einig geworden.
Und auch gespannt ist man über die Frage, ob sich die Gläubiger der irischen Banken beteiligen müssen an der Sanierung eben dieser Banken. Das Hauptproblem in Irland sind ja diese Banken und nicht die Staatskasse in erster Linie. Was weiß man dazu?
Auch davon war heute nicht die Rede. Also werden die Gläubiger der irischen Banken wohl verschont dieses Mal. Und die irischen Steuerzahler werden das letztlich selber ausfressen müssen.
Reden wir noch ganz kurz über das zweite Thema, über das heute in Brüssel eben debattiert wurde, das permanente Sicherheitsnetz für den Euro bzw. für Länder in Nöten. Was wird da geknüpft derzeit in der EU-Zentrale und ist schon informiert worden darüber?
Genau, es gibt ja derzeit einen Euro-Rettungsschirm, der insgesamt 750 Milliarden Euro groß ist. 440 Milliarden Euro davon kommen von den Euro-Ländern, könnten von den Euro-Ländern bereitgestellt werden. Dieser Rettungsschirm ist allerdings befristet auf 3 Jahre. Und man spricht schon länger darüber, wie man diesen Rettungsschirm fortsetzen will, dass man den permanent machen möchte. Das ist auch schon länger bekannt, dass man das machen möchte. Für Unruhe sorgte eine Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich, die sagte, in Zukunft sollen auch private Gläubiger beigezogen werden, wenn man einem Euroland unter die Arme greifen muss. Und diese Unruhe wollte man nun ausräumen, indem man erklärte heute, wie denn diese privaten Gläubiger allenfalls beigezogen werden könnten. Man sagte, man werde das analog dem IWF machen, auf einer Basis von Fall-zu-Fall-Prüfung. Und man hofft, also der EZB-Chef, der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, sprach davon, dass das eine nützliche Klarstellung sei, um in den Märkten für Ruhe zu sorgen. Also in Zukunft, ab 2013, könnten auch private Gläubiger beigezogen werden, wenn ein Euroland in Finanznot gerät.
Besten Dank nach Brüssel, Urs Bruderer, für diese ganz aktuellen Informationen. Wir kommen, wie gesagt, noch einmal kurz zurück zu den Abstimmungen in der Schweiz. Neben den beiden nationalen Vorlagen gab es auch wichtige Geschäfte in Kantonen und Gemeinden, in der Stadt St. Gallen zum Beispiel. Ein Erdwärmeprojekt mit fast 160 Millionen Franken Kosten wird dort mit überwältigender Mehrheit gutgeheißen. Silvio Lierti.
Mit rund 160 Millionen Franken war dies der größte Kredit, den die Stadt ihrer Bevölkerung je vorgelegt hatte. Neben den Chancen, die das Erdwärmekraftwerk bietet, haben die Verantwortlichen auch nie die möglichen Risiken verschwiegen. Bei einem ähnlichen Projekt in Basel wurden zum Beispiel Erdstöße ausgelöst und das Vorhaben abgebrochen. Dies sollte in St. Gallen aber nicht geschehen, da sind sich die Experten einig, da eine grundlegend andere Technik angewendet wird. Das größere Risiko ist aber, ob man tief im Erdinnern auch tatsächlich heißes Wasser findet. Aufwendige Messungen und Analysen haben zwar ergeben, dass die Chancen sehr gut sind, doch Gewissheit hat man erst, nachdem gebohrt wurde. Ist das erwartete Wasser nicht vorhanden, droht ein Verlust von rund 60 Millionen Franken. Läuft aber alles nach Plan, dann kann die Erdwärme schon ab 2014 genutzt werden. Das Ziel ist es, die Hälfte der städtischen Haushalte mit der umweltfreundlichen Geothermie zu heizen.
Das war Silvio Lichti in St. Gallen. Und jetzt noch einmal eine Reihe von Meldungen über Kantons- und Gemeindevorlagen mit Simon Loy.
Die Stadt Wil erhält eine neue Sportanlage für rund 60 Millionen Franken. Das Projekt umfasst ein Hallenbad, eine Eishalle und die Sanierung des Fußballstadions. In St. Moritz wird ein neues Sportzentrum mit Hallenbad gebaut. Der Baukredit von fast 65 Millionen Franken wurde gut geheißen. St. Moritz war es jahrelang nicht gelungen, ein entsprechendes Hallenbad anzubieten. Das Kantonsspital Zug bleibt eine Aktiengesellschaft. Die Stadtzugestimmenden sind klar dagegen, dass das Spital wieder öffentlich-rechtlich geführt wird. Die Nidwaldner wollen nichts von einem Naturpark rund um den Uri-Rotstock wissen. Die 4 betroffenen Gemeinden haben dem Projekt eine Absage erteilt. Ursprünglich war der Naturpark über 3 Kantone Uri, Nidwalden und Obwalden geplant. Ob nun ein neues Projekt für einen Naturpark ausgearbeitet werde, sei offen, teilte der Trägerverein mit. In der Stadt Bern dürfen die Sekundarschulen weiterhin ihr Schulmodell wählen. Angenommen wurde auch das ausgeglichene Budget mit Einnahmen und Ausgaben von je rund 1 Milliarde Franken. Auch in Biel wurde das Budget für das kommende Jahr angenommen. Es rechnet mit einem Defizit von 15 Millionen Franken. In Moutier im Berner Jura hat sich der autonome Maxim Zuber gegen seine Herausforderin Marcel Förster-Boivin von der SP durchgesetzt. Damit nimmt Zuber seine 5. Amtszeit als Stadtpräsident in Angriff. Zuber kämpft für die Idee, den Berner Jura in den Kanton Jura überzuführen. Die Grundsätze der Nachhaltigkeit stehen künftig auch in der jurassischen Verfassung. Das haben die Stimmenden mit großer Mehrheit beschlossen. Im Kanton Genf haben die Stimmenden längere Ladenöffnungszeiten abgelehnt. Sie haben sich auch gegen Sonntagsverkäufe ausgesprochen. Damit bleiben in Genf die Läden wie bisher bis 19 Uhr offen. Die Vorlage wollte die Öffnungszeiten um 1 Stunde verlängern. Jede Familie im Kanton Genf kann künftig außerschulische Betreuung für die Kinder in Anspruch nehmen. Die Ausdehnung der Kinderbetreuung haben die Stimmenden klar zugestimmt. Und im Waadtland schließen sich insgesamt 17 Gemeinden zu 4 neuen Gemeinden zusammen. Zurzeit sind in der Waadt 5 weitere Fusionsprozesse im Gang, die 24 Gemeinden betreffen.
Danke, Simon Loi. Damit sind wir am Ende des Echos der Zeit am Abstimmungssonntag. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.